An Pfingsten erinnern wir uns an ein ganz spektakuläres Ereignis. Nachdem Jesus die Jünger definitiv verlassen hatte, gingen sie nach Jerusalem zurück, wie er ihnen das auch sagte, und sie warteten auf das Ereignis, das Jesus ankündigt. Er sagt ihnen, bleibt in der Stadt, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann geschah es. Plötzlich hörten sie ein Rauschen wie bei einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Da geschah es. Plötzlich hörten sie dieses Rauschen. Und dann sahen sie, wie Feuerzungen auf jeden von ihnen herabkamen. Ein sichtbares Zeichen für den Heiligen Geist. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ein unglaublich eindrückliches Ereignis, was hier geschah. Und die Auswirkungen wurden auch sofort sichtbar. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Von diesem spektakulären Geschehen angezogen liefen Menschenmassen zusammen und sie konnten kaum fassen, was sie hier erlebten. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Einige machten sich sogar über die Jünger lustig. Sie seien schon am frühen Morgen betrunken, spotteten sie. Doch die Menschen, die vom Heiligen Geist erfasst wurden, redeten in fremden Sprachen. Wir sprechen auch von Zungenreden. Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und die Menschen, die ihnen zuhörten, verstanden alles in ihrer eigenen Muttersprache. Und das erstaunte sie sehr. Wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Es handelt sich also um ein Sprachen- und um ein Hörwunder. Aber darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen, weil das wäre wieder ein anderes Thema. Nun, Ähnliches geschah, als Petrus zum römischen Hauptmann Cornelius ging und diese Heiden plötzlich im Geist gewirkten Sprachen redeten. Erstaunt über dieses unerwartete Ereignis sagten die Juden, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Sie erkannten den Heiligen Geist an den geistgewirkten Sprachen. Dasselbe Phänomen, das sie am Pfingsten beobachteten. Doch heute, wie ist es heute, erleben wir das meistens anders. Wenn sich Menschen bekehren, sprechen sie nicht sofort in geistlichen Sprachen. Es ist für uns nicht sichtbar, dass der Heilige Geist zu ihnen gekommen ist, so wie wir das hier in der Apostelgeschichte lesen. Und trotzdem, auch wenn wir das nicht so erleben oder die wenigsten von uns, trotzdem verbinden wir das Wirken des Heiligen Geistes oft mit spektakulären Ereignissen. Wenn wir sagen, wir wollen mehr vom Heiligen Geist erfahren, dann sagen die Leute meistens, wir wollen mehr spektakuläre Erfahrungen, wir wollen mehr Übersinnliches erleben. Das ist eigentlich die Botschaft, die oft dahinter steckt, wenn man mehr vom mehr Heiligen Geist oder vom mehr Wirken des Heiligen Geistes spricht, mehr greifbare, übersinnliche Erfahrungen. Und wenn wir weder in geistlichen Sprachen reden können, noch irgendetwas Spektakuläres mit dem Heiligen Geist erleben, könnte uns die ernsthafte Frage herumtreiben, ob ich den Heiligen Geist überhaupt habe. Lebt er überhaupt in mir? In der Apostelgeschichte begegnen uns viele außerordentliche Ereignisse mit dem Heiligen Geist. Müsste das nicht auch heute so sein? Müssen wir nicht auch heute in diesem Raum mehr erleben mit dem Heiligen Geist? Und bei solchen Überlegungen müssen wir bedenken, dass die Apostelgeschichte zunächst beschreibt, wie sich das Evangelium nach der Himmelfahrt von Jesus ausbreitete. Es handelt sich dabei nicht um eine normative Geschichte. Das heißt, wir müssen sorgfältig sein, was wir aus der Apostelgeschichte als Lehre ableiten. Aufgrund der Apostelgeschichte können wir nicht lehren, dass jeder, der sich bekehrt, sofort in geistgewirkten Sprachen sprechen kann. Was hier geschieht, ist historisch, ist einmalig, ist nicht normativ. Genauso wenig würden wir ja auf die Idee kommen, aufgrund der Begebenheit von Hananias und Sapphira zu lehren, dass jeder, der heuchelt, sofort stirbt. Würden wir auch nicht ableiten aus der Apostelgeschichte. Und ich will euch heute drei Aspekte aufzeigen, anhand denen ihr selber feststellen könnt, ob der Heilige Geist in euch wohnt. Selbst dann, wenn ihr keine sichtbaren Auswirkungen feststellen könnt. Das Erste, wenn deine Schuld vergeben ist, hast du den Heiligen Geist. Das ist die absolute Grundvoraussetzung. Der Heilige Geist wird nur zu dir kommen, wenn ich meine Schuld mit Gott in Ordnung gebracht habe. Das ist der allerwichtigste Punkt überhaupt. Der Heilige Geist wird bei keinem Menschen einziehen, dessen Schuld nicht vergeben ist. Die Sünde trennt uns von Gott und Sünde ist, wenn sich ein Mensch vor Gott nicht beugt und demütigt. Das ist die Generalsünde. Zum Thema Sünde, die mich kennen, wissen, dass ich schon lange daran umdenke, eine Predigtreihe über die Sünde zu machen, weil ich finde, wir haben so ein diffuses Denken über Sünde. Hier ist Sünde nicht primär gemeint damit, dass ich irgendetwas Falsches gemacht habe. Primär meint Sünde, dass ich Gott, den Schöpfer, ablehne. Das ist die Generalsünde des Menschen überhaupt. Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Menschen aufklären über die Sünde. Und dann die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also die Sünde ist, wenn ein Mensch sich nicht vor Gott, dem lebendigen Gott, beugt und demütigt. All die Leute, die der Pfingstpredigt von Petrus zuhörten, fragten dann, oder die einige von ihnen, was sie nun tun sollen. Sie wollten wissen, wie ihre Reaktion auf das Gehörte konkret aussehen sollen. Petrus antwortet ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also kehrt um heißt, Luther hat übersetzt, tut Buße. Kehrt um, zeigt eine Wende an, oder man könnte auch übersetzen, ändert eure Gesinnung. Ändert eure Gesinnung. Das ist nämlich Umkehr. Wenn ich umkehre, ändere ich meine Gesinnung. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist bekommen. Dann, wenn dieses Problem der Sünde gelöst ist, werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Sich von der Sünde abwenden und sich Gott zuwenden, das ist die einzige und absolute Voraussetzung, damit der Heilige Geist in mein Leben kommt. An Jesus vorbei und ohne die Vergebung unserer Sünde wird der Heilige Geist nie in uns wohnen. Und einmal sagt Jesus, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendiges Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist, wie Johannes weiter ergänzt. Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du deine Schuld bekannt? Kennst du die Geschichte deiner Bekehrung? Kannst du die erzählen? Ich kann meine Geschichte der Bekehrung erzählen. Ich weiß, es gibt Leute, die können das nicht, weil sie zu klein waren oder anders aufgewachsen sind. Aber wenn jemand so älter ist und zum Glauben kommt, kann er die Geschichte seiner Bekehrung erzählen. Ganz normal, genauso wie ich die Geschichte meiner Hochzeit erzählen kann, so kann ich die Geschichte auch meiner Bekehrung erzählen. Nur wenn du das getan hast, kann der Heilige Geist in dir wohnen. Und Paulus schreibt den Christen in Ephesus, ihr gehört jetzt zu Christus. Ja, aber warum? Warum gehören sie zu Christus? Und er erklärt das folgendermaßen. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat euch Gott, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Deshalb seid ihr in Christus, weil Christus in euch ist. Und wenn du diese Botschaft noch nicht im Glauben angenommen hast, dann kannst du das heute Morgen in diesem Saal tun. Wir haben einen Gebetsdienst. Du kannst dorthin gehen. Du kannst mit denen beten. Denn du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und wenn du dich mit Überzeugung an Gott wendest, wirst du den Heiligen Geist sofort bekommen. Wie Paulus weiter erklärt, ist das für unsere Zukunft enorm wichtig. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das ist wie ein Siegel, das Gott uns aufdrückt, wie eine Anzahlung. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dürfen wir auch wissen, dass alles andere, was er versprochen hat, auch noch kommen wird. Nun, als zweites, wenn du Jesus als den Herrn bekennen kannst, wohnt der Heilige Geist in dir. Das ist ein ganz extrem wichtiger Punkt. Wir lassen uns manchmal einreden, wir müssen besondere Gaben haben, um sicher zu sein, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wenn ich in Zungen reden könnte, könnte ich sicher sein. Wenn ich Wunder wirken könnte, wäre es ein eindeutiger Beweis und so weiter und so fort. Eben wenn ich etwas Übersinnliches tun könnte, dann kann es nur Gott sein. Dann musste der Heilige Geist in mir wohnen. Das ist jedoch ein komplett verkehrter Ansatz. Ein Ansatz, den übrigens die Bibel überhaupt nicht kennt. In Korinth herrschte bezüglich der geistlichen Gaben eine große Verwirrung. Besonders eben bezüglich der übersinnlichen Gaben wurde gestritten und viel Hochmut war im Spiel. Und Paulus hilft nun den Korinthern in diesen Auseinandersetzungen. Und dabei macht er eine ganz wichtige Bemerkung. Ich finde im Zusammenhang mit der Frage, die wir beschäftigen, einen der wichtigsten Aussagen in Bezug auf den Heiligen Geist, die leider oft überlesen wird. Das überliest man und dann beschäftigt man sich mit den geistlichen Gaben. Aber bevor Paulus überhaupt die geistlichen Gaben erwähnt, aufzählt, sich mit ihnen beschäftigt, macht er zuerst deutlich, wie man erkennen kann, ob jemand den Heiligen Geist hat. Und er schreibt, ich weise euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Wenn es um den Heiligen Geist geht, stehen nicht die Gaben im Vordergrund, denn der Teufel kann vieles imitieren. Und deshalb kann man nicht an den Gaben feststellen, ob der Geist Gottes am Werk ist, sondern am Bekenntnis dieser Person zu Jesus Christus. Wenn ein Mensch die Fähigkeit hat, durch Gebet zu heilen, dann ist das für mich nicht sofort der Beweis, dass der Heilige Geist in ihm am Werk ist, sondern dann will ich als erstes wissen, wie steht diese Person zu Jesus? Was für ein Bekenntnis hat diese Person zu Jesus? Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Bevor ihr euch überhaupt mit geistlichen Gaben beschäftigt, schaut zuerst, wer überhaupt zu Christus gehört. Wer überhaupt vom Geist Gottes geleitet ist. Keine wird Jesus verfluchen, der den Heiligen Geist hat, sagt er. Das leuchtet uns ja noch ein. Aber auch niemand wird Jesus als den Herrn bekennen können, wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Paulus spricht hier nicht von einem oberflächlichen Lippenbekenntnis. Er spricht von der tiefen Überzeugung, dass ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass ich weiß, dass er als Mensch in diese Welt gekommen ist und dass ich weiß, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Dass ich weiß, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Wer Jesus als Herrn bekennt, der weiß, dass es keine ebenbürtigen Herren gibt, weder Buddha, Krishna, Mohammed noch irgendein Heiliger oder wie auch immer die Götter und Gottheiten benannt werden. Und auch Johannes spricht von diesem Bekenntnis. Er schreibt einen Brief, um die Gemeinde zu warnen vor Irrlehrern, die beanspruchen, den Geist Gottes zu haben. Und was sagt er ihnen? An was sollen sie erkennen, ob wirklich der Geist Gottes am Werk ist? An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Also wer glaubt, dass Jesus wirklich der fleischgewordene Gott ist, der unsere Erde besuchte, der ist von Gott geboren. Es geht also um das Bekenntnis. Er sagt nicht, die in Zungen reden können, an dem werdet ihr es erkennen, oder die große Taten tun können, die haben bestimmt den Heiligen Geist. Das findet ihr nirgends, nach keinem einzigen Stelle in der Bibel, sondern ihr werdet immer finden, es geht immer um das Bekenntnis. Wer dieses Bekenntnis in sich hat, der hat den Geist in sich. Und wer dieses Bekenntnis nicht in sich hat, hat den Geist nicht in sich. Und der mag er noch so viele Wunder tun, wie er will. Natürlich sprechen im christlichen Abendland viele Menschen von Jesus und sagen, sie würden an Jesus glauben. Aber wenn man genauer hinhört, merkt man schnell, dass für sie Jesus nicht wirklich der Herr ist. Für sie gibt es neben Jesus noch viele andere Herren. Sie verstehen ihren Glauben an Jesus als eine kulturelle Gegebenheit, die durchaus auswechselbar ist. Sie sind nun hier im christlichen Abendland mit dem christlichen Glauben aufgewachsen und sie sagen, okay, jetzt sind wir halt da drin und wenn wir halt in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, dann hätten wir einen anderen Glauben. So einfach. Wenn ein Christ, sagen wir, ein kultureller Christ, eben der Christ ist, weil er in der christlichen Kultur groß geworden ist, wegen seinem Glauben verfolgt würde, und er müsste bezeugen, dass Jesus eine Form des Glaubens bietet, aber dass im Grunde alle Religionen denselben Gott unter anderem Namen anbeten würden, dem wird der kulturelle Christ problemlos zustimmen können. Klar. Ich bin jetzt halt im christlichen Abendland aufgewachsen, für mich ist es Christus, für die anderen kann es Buddha sein oder Mohammed oder wie die auch immer heißen. Wenn aber ein wiedergeborener Christ zu solchen Aussagen genötigt würde, dann könnte er dieser Überzeugung nicht zustimmen. Würde er aber trotzdem zustimmen, und das ist jetzt nun wirklich ein gewaltiger Unterschied, dann weiß er von diesem Moment an, wo er das sagt, jetzt habe ich gelogen. Es ist nicht austauschbar. Er weiß genau, ich habe gelogen, das finde ich das Faszinierende. Er ist so sicher, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Gewissheit ist so tief in ihm verwurzelt, dass er weiß, wenn er einfach, weil er die Qual nicht mehr aushält, das sagt, dann weiß er in dem Moment, wo er sagt, ich habe gelogen, das ist wie man von mir verlangen würde, ich müsste sagen, meine Frau sei nicht meine Frau, sei die Frau eines anderen. Dann, wenn ich das sagen würde, wüsste ich vom ersten Moment an, jetzt habe ich gelogen. Weil ich weiß, wann ich sie geheiratet habe und ich weiß, dass wir zusammengehören. Der Heilige Geist in uns gibt uns eine tiefe Gewissheit. Und das ist das, was mich fasziniert am christlichen Glauben. Eine tiefe Gewissheit, die ich nicht erglauben kann, die ich nicht erschaffen kann, sondern die Gott in mich hineinlegt durch den Heiligen Geist, er gibt mir das Zeugnis. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich nicht mehr Christ. Ich würde nicht mehr als Christ leben. Das ist nicht, weil ich ein guter Christ bin, lebe ich als Christ, sondern weil Gott dieses Zeugnis in mich hineingelegt hat. Der Geist Gottes selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist Gottes Werk an uns. Wir haben das überhaupt nicht verdient, aber das ist das, was Gott in uns bewirkt. Den Heiligen Geist kann nur jemand haben, der Jesus als Herrn bekennt, als den Herrn über allen Herren. Und es ist Gottes Werk in uns, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören und ein klares Bekenntnis zu Jesus haben. Wenn du bekennen kannst, dass Jesus der Herr ist, so wie er uns in der Bibel beschrieben wird, dann hast du den Heiligen Geist. Weil das kannst du nicht aus dir herausbringen, nicht in dieser Tiefe. Und als drittes und letztes, wenn du die geistlichen Tatsachen verstehst, wohnt der Heilige Geist in dir. Bevor ich Christ wurde, las ich ab und zu in der Bibel, meistens vor dem Einschlafen, einen Abschnitt am Abend. Irgendwie interessierte mich das Buch, doch ich verstand vieles nicht. Ich habe gelesen und vieles nicht verstanden. Und nachdem ich Christ geworden bin, verstand ich plötzlich viel mehr von dem, was ich in der Bibel las. Ich freute mich über die vielen neuen Entdeckungen. Der Heilige Geist ermöglichte mir einen neuen Zugang zur Bibel. Und Paulus erklärte das den Korinthern folgendermaßen: Uns hat Gott das Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Der Heilige Geist ermöglicht uns den Zugang zu den verborgensten Gedanken Gottes. Du kannst die Bibel jedes Jahr 2 bis 3 Mal durchlesen. Du kannst Theologie studieren und als Theologe promovieren. Aber wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bleiben dir die tiefen Gedanken Gottes verborgen. Sie bleiben dir verborgen. Du kannst noch so intelligent sein. Ich glaube, wir haben mit Intelligenz eigentlich nichts zu tun. Ich kann intelligent sein und glauben, der Heilige Geist kann in mir leben, und ich kann nicht so intelligent sein und glauben und der Heilige Geist lebt in mir. Aber ich kann mit Theologie keine tiefe Erkenntnis Gottes bekommen ohne den Heiligen Geist. Eindrücklich erklärt das Paulus, wieso wir durch den Heiligen Geist einen tiefen Einblick in Gottes Gedanken bekommen. Er schreibt, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist. Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Meine innersten Gedanken kann ich nur beschränkt mitteilen. Ich kann mich bis zu einem gewissen Grad erklären, und ihr könnt ungefähr vielleicht euch vorstellen, was in mir vorgeht und was mich zutiefst beschäftigt. Aber genauer gründen kann es nur mein Geist, also ich selbst. Nur ich selbst weiß wirklich, was in mir los ist, meistens, auch nicht immer. Wir können die Gedanken eines anderen Menschen nicht wirklich erfassen. Und genauso wenig kann ein Mensch die Gedanken Gottes ergründen. Nur der Geist Gottes kennt die Gedanken Gottes. Und das ist die Analogie, die Paulus hier macht, und die finde ich unglaublich, was er hier eigentlich sagt. Denn jetzt kommt er zu einer absolut großartigen Aussage. Wir aber haben diesen Geist erhalten, eben dieser Geist, der die Gedanken Gottes kennt. Den Geist, der von Gott kommt und nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Weil der Geist in uns lebt, deshalb können wir das erkennen. Weil der Geist Gottes in uns lebt, verstehen wir die Gedanken Gottes. Was Paulus hier erklärt, kann ich in einem kleinen Schema euch aufzeigen. Wir glauben ja an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt schreibt Paulus, erklärt das den Galatern folgendermaßen: Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns aber Vater ruft. Also jetzt hat Gott, ein Teil dieser Dreieinigkeit, kommt jetzt zu mir, in mein Leben hinein, in mich hinein. Das ist fundamentale biblische, neutestamentliche Lehre. Kommt in mich hinein. Und jetzt geschieht Folgendes, dass ich praktisch wie angeschlossen werde an die Gottheit. Ich glaube, wir können das gar nicht richtig erfassen, wie großartig das ist. Wir sind mit hineingenommen in Gottes Gedanken. Wir sind mit angeschlossen an Gott. Wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann sind wir quasi mit ihm verbunden, zwar tief verbunden. Wir sind mit Gott in ganz besonderer, in bestmöglicher Qualität verbunden. Da gibt es keine Löcher, Empfangslöcher wie beim Handynetz, oder? Da muss man in Kandersteg, war man da wieder mal im Loch, hat man kein Internet und kein Handyempfang gehabt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Löcher, keine Empfangslöcher. Ich bin immer engstens mit Gott verbunden, weil der Heilige Geist in mir lebt, weil ich so an die Gottheit angeschlossen bin, eine unerhörte Qualität der Verbindung mit Gott. Und das ist der Grund, warum wir geistliche Tatsachen verstehen können. Wer aber diesen Geist nicht hat, der wird Gottes Gedanken ablehnen, wie Paulus schreibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Diesen Menschen fehlt die geistliche Logik oder der geistliche Verstand. Denn als Christen geben wir unseren Verstand eben nicht ab, sondern unser Verstand und unser Verständnis über das Leben und über die Welt wird erweitert. Wenn ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, leiblich, und das weiß ich, wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann wird das mein Denken über das Leben nach dem Tod beeinflussen. Wenn ich den Geist nicht habe, wird diese Tatsache mein Denken nicht beeinflussen. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht, dass wir mit einem erweiterten Verstand denken können. Und wir können sogar doppelt denken übrigens. Ich kann denken, wie ich weiß, wie ich denke als Christ, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, und ich weiß, wie ich denken, oder ich kann so denken wie ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat. Weil ich weiß, was ich weiß, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und weil ich weiß, was der andere nicht wissen kann, was für ihn nicht klar ist. Weil der Heilige Geist uns die Gedanken Gottes kennt, kann ich die Bibel besser verstehen. Aber das bedeutet nicht, dass ich für jeden Bibelabschnitt eine gute Erklärung bereit habe. Aber es heißt, wenn mir die Zusammenhänge erklärt werden, kann ich sie verstehen. Das ist auch der Grund, warum viele von euch mir schon seit Jahren zuhören. Ich lege euch das Wort Gottes aus und ihr stimmt mir innerlich zu. Ihr freut euch darüber, wenn ihr eine biblische Wahrheit besser versteht. Und das ist nur deswegen so, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Das ist der tiefste Grund dafür. Wenn der Heilige Geist nicht in euch wohnen würde, dann würdet ihr immer denken, was erzählt jetzt der da wieder? Das ist auch wieder was Komisches. Was, Jesus ist auferstanden, aber das kann man doch gar nicht so wirklich glauben. Und so weiter. Aber weil der Heilige Geist in euch wohnt, könnt ihr mitgehen, ihr könnt das verstehen. Und deshalb schrieb Johannes, wir stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Also wenn du die geistlichen Tatsachen verstehst, Wenn dir das nicht unsinnig scheint, was in der Bibel steht, dann hast du den Heiligen Geist. Habe ich den Heiligen Geist, ist vielleicht eine Frage, die schon mancher mal für sich gestellt hat. Das sind ja Fragen, die man nicht laut stellt, weil man will sich ja nicht bloßstellen. Das sind oft Dinge, die einem persönlich umhertreiben. Es ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Und es ist so, dass ich denke, dass heute viel Verunsicherung an diesem Punkt ist, eben weil man oft pusht und sagt, wenn der Heilige Geist wirklich da ist, dann müssen wir doch mehr erleben, dann müssen mehr Wunder geschehen und so weiter. Ich habe überhaupt nichts gegen Wunder, ich habe auch nichts gegen Zungenrede. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt und dass ich nicht Freude daran habe, aber ich sage, das ist nicht der Maßstab. Das ist nicht der Maßstab. Das führt uns in die Irre und führt uns in die Verzweiflung, wenn wir das zum Maßstab machen. Ob wir den Heiligen Geist haben, erkennen wir eben nicht an unseren geistlichen Gaben. Drei wichtige Aspekte helfen uns zu erkennen, ob wir den Heiligen Geist haben. Und die drei Punkte möchte ich jetzt nochmals erwähnen. Der erste, du hast den Heiligen Geist, wenn deine Schuld vergeben ist. Oder man kann sagen, wenn du dich bekehrt hast, dann hast du... Bist du wiedergeboren? Das heißt, Wiedergeburt heißt, der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen. Zweitens, du hast den Heiligen Geist, wenn du Jesus als Herrn bekennst. Und zwar nicht ein Lippenbekenntnis, sondern wenn du eine tiefe Gewissheit in dir trägst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, zu Rechten vom Vater sitzt. Dass du eine tiefe Gewissheit hast. Und wenn die ganze Welt sagt, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, dann sagst du, stimmt. Ich müsste lügen, wenn ich etwas anderes sagen würde. Und drittens, du hast den Heiligen Geist, wenn du geistliche Tatsachen verstehen kannst. Wenn du allen drei Punkten zustimmen kannst, dann kannst du dir ganz gewiss sein, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Jesus sagt einmal, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist das Großartige unseres Glaubens, dass Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort und dass wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir unsere Schuld mit dir in Ordnung bringen. Wenn wir uns vor dir beugen und das, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das annehmen und glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld gestorben ist und auferstanden. Und dann kommst du zu uns und gibst uns eine Gewissheit, die einfach göttlich ist. Wir können die nicht selber aufrechterhalten, nicht ein Jahr und nicht 20 Jahre, sondern das kannst nur du in uns aufrechterhalten, durch deinen Geist, der in uns Zeugnis gibt. Und hilf uns, dass wir uns nicht verwirren lassen oder irritieren oder an dem zweifeln, was du in uns hineingelegt hast, einfach weil Leute finden, wir müssten noch mehr Wunder machen und wirken können. Wir freuen uns über jedes Wunder, Herr, das du tust. Über jedes Wunder, das du durch uns wirkst. Aber über was wir uns am meisten freuen, ist, dass wir erlöst sind und dass du in uns wohnst. Durch den Heiligen Geist. Das ist ein großes Privileg, ein Riesengeschenk, das du uns gemacht hast. Eine Anzahlung, wie es in der Schrift heißt, eine Anzahlung auf das, was noch kommen wird in der Herrlichkeit. Wir beten dich an. Amen.